Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundespräsident Steinmeier hat ein entschiedenes Eintreten gegen Antisemitismus in Deutschland gefordert. Im Bericht aus Berlin sagte er, wir dürfen es nicht nur den öffentlichen Einrichtungen überlassen, Antisemitismus zu bekämpfen, sondern müssen Mut und Courage im Alltag selbst zeigen. Steinmeier äußerte sich auch zu dem gewaltsamen Widerstand von Flüchtlingen gegen eine Abschiebung in Ellwangen. Dies sei nicht hinnehmbar, so der Bundespräsident. Ein Versagen des Rechtsstaates sehe er aber nicht.
Flüchtlinge versuchen in Ellwangen die Abschiebung eines Asylbewerbers zu verhindern. Der Fall hat Schlagzeilen gemacht und für Diskussionen gesorgt. Die AfD sprach von Staatsversagen. Bundespräsident Steinmeier tritt dem entgegen.
Wir müssen darauf bestehen, dass die Polizei ihre Aufgaben erfüllt hat. Aber ich sehe nicht, dass wir vor einem Scheitern oder einem Versagen des Rechtsstaates stehen. Und wir sollten das den Bürgern auch nicht täglich einreden.
Ein gutes Jahr ist Steinmeier im Amt. Die Neuauflage der Großen Koalition hat er mit auf den Weg gebracht. Integration und Zuwanderung, gleiche Lebensverhältnisse in Stadt und Land forderten die Politik heraus, so Steinmeier im Bericht aus Berlin. Er verlangt auch ein entschiedenes Eintreten gegen Antisemitismus.
Ob Juden, Christen oder Muslime, ob Gläubige oder Nichtgläubige, ob Menschen, die lange hier wohnen oder zugewandert sind, sie wollen ein Zuhause finden in Deutschland. Und das wird nicht möglich sein, wenn sich Antisemitismus in diesem Lande breit macht. Antisemitismus zerstört am Ende Heimat für alle.
Man müsse sich darum kümmern, dass die Demokratie erhalten bleibt, so Steinmeier. Auch im zweiten Jahr seiner Amtszeit wolle er sich gegen Populismus einsetzen.
Aufgabe des Bundespräsidenten, glaube ich, ist es auch zu sagen, da, wo die Welt immer komplexer wird, die Fragen immer komplexer werden, können die Antworten nicht einfacher werden.
Der Rechtsstaat in Deutschland funktioniere, betont Steinmeier. Trotzdem seien Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich.
Das gesamte Interview mit dem Bundespräsidenten finden Sie bei uns im Internet auf tagesschau.de. Aus der Union kommen Forderungen, die Entwicklungshilfe an die Kooperation bei der Rückführung abgewiesener Asylbewerber zu koppeln. Abschiebungen würden meist daran scheitern, dass die Ausreisepflichtigen keine Papiere ihrer Heimatländer bekämen, sagte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dies müsse Konsequenzen haben. Ähnlich äußerte sich der bayerische Innenminister Herrmann. Unkooperatives Verhalten dürfe nicht mit Entwicklungshilfe begünstigt werden. Unterstützt wurde die Position heute von Unionsfraktionschef Kauder.
Ich finde schon, dass wir mit Ländern, die von uns doch beachtlich unterstützt werden mit Hilfsgeldern, darüber reden müssen, dass sie bereit sein müssen, auch ihre Verantwortung wahrzunehmen. Und das heißt eben, Menschen, die aus ihrem Land abgereist sind und bei uns eingereist sind, ohne einen Bleibegrund zu haben, wieder zurücknehmen. Also ich finde schon, man kann das miteinander verbinden. Ein Thema, das ja auch in Europa eine Rolle spielt, wo ich auch immer wieder darauf hinweise, Solidarität ist keine Einbahnstraße.
Die Personalpolitik der Deutschen Post sorgt für Diskussionen. Dabei geht es darum, welchen Mitarbeitern sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag anbietet. Die Post bestätigte einen Bericht der Bild am Sonntag. Danach hat die Unternehmensführung Kriterien festgelegt. So müssen Post- und Paketboten ihre Touren innerhalb einer bestimmten Zeit schaffen. Außerdem sollte sich ein Mitarbeiter innerhalb von 2 Jahren nicht mehr als 20 Tage krankgemeldet haben.
Entfristung nur bei guter Gesundheit? Wer zu häufig krank ist und deswegen keine Pakete ausliefern kann, bekommt bei der Deutschen Post Probleme, dauerhaft angestellt zu werden. Das Unternehmen macht die Entfristung auch von den Krankheitstagen eines Mitarbeiters abhängig. Dass wir im Konzern überlegen, wer auf Dauer den Anforderungen gewachsen ist, das ist im Interesse aller Beteiligten, insbesondere der Kunden. Die Post verteidigt ihr Konzept. Unter anderem dürfen Mitarbeiter höchstens 2 selbstverschuldete Kfz-Unfälle verursachen, mit maximal 5.000 Euro Schaden. Gewerkschaften kritisieren, dass der Druck bei den Zustellern enorm hoch sei und die Kriterien der Post viel zu rigide.
Zusteller hoffen auf Entfristung. Und wenn sie 20 Krankentage haben oder 2 Unfälle bauen, was gar nichts ist, bei diesem Stress und bei dieser hohen Arbeitsbelastung, dann haben sie natürlich Angst, nicht entfristet zu werden.
Auch in der Politik stoßen die Personalvorgaben auf Kritik. Der Bund hat indirekt noch mehr als 20% Anteile an der Post. Die Post sagt, es sei aber nicht verwerflich zu prüfen, ob Mitarbeiter geeignet sind für den auf Dauer körperlich teils anstrengenden Einsatz. Arbeitsrechtler stimmen dem zu.
Es ist auch nicht sittenwidrig und auch nicht rechtswidrig, sondern die Sanktionierung von Fehlzeiten zum Beispiel ist ein ganz gängiges Prinzip im deutschen Arbeitsrecht.
Ihre Arbeit ist schwer und ihre Jobs sind häufig nicht sicher. Die Diskussion um den Druck in der Branche ist neu entfacht.
Unter dem Eindruck zahlreicher politischer Krisen ist im Libanon heute ein neues Parlament gewählt worden. Das Land gilt als extrem fragil wegen seiner Mischung von Volks- und Religionsgruppen und der Einflussnahme durch andere Staaten. Jahrelang herrschte Bürgerkrieg. Aktuell muss der Libanon eine große Zahl von Flüchtlingen aus Syrien verkraften. Sie machen fast ein Viertel der etwa 6 Millionen Einwohner aus.
Der Libanon, ein Land der religiösen Toleranz. Zumindest auf den ersten Blick. 18 Religionsgemeinschaften sind anerkannt, es gibt keine Staatsreligion. 54% der Bevölkerung sind Muslime, etwa je zur Hälfte Schiiten und Sunniten. 40% Christen, der größte Anteil in der arabischen Welt. Nach dem Ende des Bürgerkriegs 1990 einigten sie sich auf einen komplizierten Proporz. Danach muss der Präsident ein Christ sein, der Regierungschef ein Sunnit, der Parlamentspräsident ein Schiit. Die Parlamentssitze werden je zur Hälfte Christen und Muslimen zugeordnet. Doch das Land ist gespalten. Auf der einen Seite steht die schiitische Hisbollah. Sie hält 25.000 Mann unter Waffen, kontrolliert den Sicherheitsapparat. Im Syrienkrieg kämpft sie auf der Seite Assads. Sie ist zudem an der Regierung der nationalen Einheit beteiligt. Die Hisbollah gilt als verlängerter Arm des Iran, der selbsternannten Schutzmacht der Schiiten. Auf der anderen Seite steht Saudi-Arabien, das sich als Schutzmacht der Sunniten sieht und Bündnispartner von Ministerpräsident Hariri ist. Er führt das sunnitische Lager an. Saudi-Arabien zwang ihn im November zum Rücktritt. Er sei mit der Hisbollah zu viele Kompromisse eingegangen. Wenig später widerrief er den Rücktritt. Der Libanon leidet unter den Folgen des Syrienkriegs. Mehr als 1 Million Flüchtlinge sind in dem Land. Die Wirtschaft ist eingebrochen, die Arbeitslosigkeit hoch.
Am frühen Abend haben die Wahllokale im Libanon geschlossen. Bis zum späten Nachmittag hatten nach Angaben des Innenministeriums knapp 47% der etwa 3,7 Millionen registrierten Bürger ihre Stimme abgegeben. Mit einem neuen Wahlrecht sollte unabhängigen Kandidaten und kleineren Parteien der Einzug ins Parlament erleichtert werden. Es gilt allerdings als kompliziert und schwer verständlich. Erste Ergebnisse werden morgen erwartet.
Der alte dürfte wohl auch der neue Ministerpräsident sein. So viel scheint sicher nach dem mühsam austarierten Proporzsystem. Und doch gilt Saad Hariri als angeschlagen. Sein Firmenimperium strauchelt. Viele nehmen ihm die enge Zusammenarbeit mit der Hisbollah übel. Und überhaupt sitzt der Frust über jahrelangen Stillstand tief. Viele Libanesen gingen heute gar nicht erst zur Wahl. Wir haben genug von den Clans, die uns 50 Jahre lang beherrscht haben. Wir haben es mit der alten Mannschaft versucht, aber es hat sich einfach nichts verändert. Davon unbeirrt setzt die Hisbollah auf Sieg. Die radikal-islamische Miliz prahlt mit ihren militärischen Erfolgen in Syrien, verkauft sich als Anker der Stabilität. Könnte zudem von einer Wahlrechtsreform profitieren. Wir erleben schwere Zeiten. Militär, Volk und die Hisbollah sind besonders gefordert. Ohne die Hisbollah hätten wir auch hier Terroristen im Land und eine Flüchtlingskrise, ähnlich wie in Syrien und im Irak. Auf Zulauf hoffen auch neue überkonfessionelle Protestparteien. Sie wollen Schluss machen mit Postengeschacher und Vetternwirtschaft. Ihre Chancen allerdings dürften gering sein.
Es grenzt an ein Wunder, dass die Wahl ohne größere Tumulte über die Bühne ging. Der Libanon befindet sich nicht erst seit dem Syrienkrieg im Krisenmodus, droht zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zerrieben zu werden. Freie Wahlen allerdings sehen anders aus. Zu kompliziert das neue Wahlsystem entlang von Konfessionslinien, zu hoch die Hürden für neue Parteien.
Frankreich hat die Äußerungen von US-Präsident Trump zu den Anschlägen von Paris vor 2,5 Jahren verurteilt. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte, Paris fordere mehr Respekt für die Opfer. Trump hatte vor der Waffenlobby NRA gesagt, die Zahl der Opfer wäre nicht so hoch gewesen, wenn jemand zurückgeschossen hätte. Er formte die Hand zu einer Waffe und ahmte die Täter nach. Bei den Anschlägen im November 2015 waren 130 Menschen ums Leben gekommen.
Im Südwesten Pakistans sind bei 2 Unglücken in Kohlegruben mindestens 23 Menschen getötet worden. Laut Behördenangaben stürzte eine der Gruben bei Quetta gestern nach einer Methangasexplosion teilweise ein. Die Bergungsaktion dort habe mehr als 10 Stunden gedauert. In der gas- und ölreichen Provinz Belutschistan sind viele Minen für mangelnde Sicherheitsstandards berüchtigt. Es gibt immer wieder Unglücke mit vielen Toten.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Dänemark im 2. Spiel die 2. Niederlage hinnehmen müssen. Das deutsche Team verlor gegen Norwegen mit 4:5 nach Penaltyschießen. Morgen tritt die Mannschaft gegen die Auswahl der USA an.
Nach dem Fehlstart gegen Dänemark wollte Bundestrainer Marco Sturm von seinem Team die richtige Reaktion sehen. Doch da war Norwegen in den roten Trikots schneller, Ken André Olymp nach knapp 100 Sekunden in Überzahl. Kurz darauf sogar das 2:0, aber der Olympia-Zweite, hier ohne 15 Silberhelden von Pyeongchang, kam zurück. Zum Ende des ersten Drittelstands 2:2, Hager und Michaelis die Torschützen. Bei Olympia hatte das DEB-Team die Norweger im Penaltyschießen besiegt. Es war die Grundlage für den historischen Silbererfolg. Mit 3:3 ging's ins letzte Drittel. Da hatten die Norweger Glück. Der Flatterpuck von Sorvik schlug neben Keeper Pielmeier ein. 4:3 Norwegen wieder vorne. Der Verlierer kann das Viertelfinale fast schon abschreiben. Und gut, dass nur 25 Sekunden später wieder der Ausgleich fiel. Jannik Seidenberg, 4:4. Die Entscheidung musste im Penaltyschießen fallen und da verlor Deutschland wie vor 2 Tagen gegen Dänemark, jetzt auch gegen Norwegen. Fehlstart komplett, morgen heißt der Gegner USA.
Nach 4 Spielzeiten in Liga 2 kehrt der 1. FC Nürnberg in die Fußball-Bundesliga zurück. Durch ein 2:0 beim SV Sandhausen stehen die Franken bereits vor dem letzten Spieltag als 2. Aufsteiger nach Fortuna Düsseldorf fest. Holstein Kiel hat nach einem Unentschieden den Relegationsplatz sicher und darf weiter auf den Aufstieg hoffen.
Die Rhein-Neckar-Löwen haben im 11. Anlauf zum ersten Mal den deutschen Handballpokal gewonnen mit einem 30:26 gegen Hannover-Burgdorf. Nur zu Beginn lag der Außenseiter aus Hannover mit 4:3 in Führung. Danach spielte der deutsche Meister seine ganze Klasse aus, erzielte 7 Tore in Folge und verteidigte seinen Vorsprung vor 13.000 Zuschauern in Hamburg bis zum Schluss. Am Ende siegten die Löwen souverän und holten sich zum ersten Mal den DHB-Pokal.
Die deutschen Tischtennisherren haben bei den Mannschaftsweltmeisterschaften zwar das Finale gegen China verloren, sich aber mit der Silbermedaille für ein insgesamt starkes Turnier in Schweden belohnt. Timo Boll im schwarzen Dress konnte in seinem Einzel genauso wenig ausrichten wie später seine Teamkollegen Patrick Franziska und Rufen Fields. Der Favorit aus China gewann gegen eine kurzfristig ersatzgeschwächte deutsche Mannschaft klar mit 3:0. Die Chinesen sind zum 21. Mal Mannschaftsweltmeister und bei den Titelkämpfen seit 2001 unbesiegt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. Mai.
Das Hoch über der Ostsee sorgt weiter für frühsommerliches Wetter. Am Donnerstag erreicht uns dann von Westen ein Tiefausläufer. Heute Nacht gibt es am ersten in Alpennähe ein paar Wolken, sonst ist es klar. Auch morgen meist wolkenloser Himmel und viel Sonne. Am Nachmittag und Abend können sich an den Alpen und im Südschwarzwald vereinzelt Schauer und Gewitter bilden. Heute Nacht am Rhein Abkühlung auf 13, im Bayerischen Wald auf 3 Grad. Morgen werden auf Rügen 16, sonst 20 bis 28 Grad erreicht. Auch am Dienstag viel Sonne, ganz im Süden und im Erzgebirge lokale Schauer oder Gewitter. Mittwoch neben Sonne auch Quellwolken und am Nachmittag örtlich Schauer oder Gewitter. Die ziehen am Donnerstag von Westen her übers Land und können kräftig sein.
Karin Mioska meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Streit über Abschiebungen, Union droht Herkunftsländern mit Entzug von Entwicklungshilfe und digitale Müllabfuhr. Dokumentarfilm über die Putztruppen von Facebook und Co. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.